Aber ich sehe das eigentlich auch so und das widerspricht dem eigentlich auch nicht, weil meiner Meinung nach finde ich auch, On-Join-Mixing ist unbedingt ein Must. Oder? Darum, wenn ich jetzt von meiner Börse A nach B schicke, bei A bin ich eh schon identifiziert und dann bin ich dann gewillt, meine Daten auch mit B zu schicken. Aber es ist wie eine Banküberweisung, oder? Wenn ich von meiner eben UBS zu einer Deutsche Bank schicke, dann weiß das nur die UBS und die Deutsche Bank. Okay, und die SWIFT in der Mitte oder was auch immer, das da in der Mitte sitzt. Aber nicht die ganze Welt. Und in Bitcoin ist es anders. Du hast zwar nur die On-Chain-Information, aber trotzdem sehen alle, was da läuft, oder? Oder zu meinem eigenen Wallet. Oder ich finde auch, Mixing ist eigentlich ein Must.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bitcoin-Effekt, deiner Business-Frequenz. Und wir haben uns heute wieder einen spannenden Gast eingeladen, der Martin und ich. Hallo Martin, grüß dich.
Hello.
Und zwar ist das der Lukas Bertschardt. Hallo, grüß dich. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Ja, Lukas, wir sprechen heute zur Blockzeit 784202 und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein für diejenigen, die dich in der Community nicht so kennen. Du bist ja auch so in der deutschsprachigen Community eigentlich mehr so im Schweizer Bereich unterwegs, da kennt man dich wahrscheinlich, aber wenn man jetzt so nach Österreich, Deutschland guckt, eher weniger. Von daher würde ich vorschlagen, steig einfach mal so ein, stell dich mal ein bisschen vor, wer bist du, was machst du, was begeistert dich am Bitcoin und dann steigen wir gleich auch, machen wir gleich weiter mit deinem Business. Mhm.
Ich bin seit 2013 privat in Bitcoin, bin da reingestiegen wie die meisten, ein bisschen Gambling-Aspekt zuerst, oder? Also Trading auf Exchange, hatte keinen Plan, was ich mache. Habe aber einen Tech-Background, habe ich das White Paper gelesen, bin an Bitcoin-Meetups gegangen in Zürich, auch in 2013 hatten wir schon relativ große Bitcoin-Meetups. So bin ich dann reingerutscht und ich denke, die meisten fangen ein bisschen so an, oder? Spekulieren, dann Tech spannend und dann liest man sich ein bisschen rein in das ganze libertäre, vielleicht anarcho-kapitalistische Ideologie dahinter. Und so bleiben dann halt auch viele drin. Ich würde sagen, die meisten, die schon länger dabei sind, also bald sind es jetzt dann 10 Jahre für mich, sind mehr als ideologische Überzeugung dabei. Mhm. Und ja, so bin ich reingerutscht in 2013 und dann haben
du hast dann noch einen Umweg gegründet. Genau, wollte ich gerade sagen, die Bitcoin Association hast du maßgeblich mitgestaltet die letzten paar Jahre, ne?
Ja, also ich war von Anfang an Mitglied und in 2016 habe ich dann den Präsidenten übernommen dort. Das ist unsere Non-Profit Volunteer-Run Association, Bitcoin Association Switzerland. Bei uns war halt immer alles auf Englisch, ist auch immer noch alles auf Englisch, einfach weil ganz am Anfang in der Bitcoin-Community in Zürich 70% der Leute konnten gar kein Deutsch. Also die waren halt Experts von Google, von der ETH und so weiter. Und meine, unsere Meetups waren immer auf Englisch. Und das andere ist, wir haben natürlich den französischsprachigen Teil in der Schweiz, den italienischsprachigen Teil. Mhm. Mein Französisch ist sehr schlecht, mein Italienisch existiert nicht. Also der kleinste gemeinsame Nenner ist halt immer Englisch. Deshalb kennt man uns vielleicht auch ein bisschen weniger in Deutschland und Österreich. Und das andere ist, also mein Eindruck in Deutschland vor 21 lief relativ wenig.
Hallo in München. Hey, wir haben ja schon viel zusammen gemacht vorher auch.
Gut,
ne?
Also. Gut, aber war ein bisschen ruhiger, oder? Also ich meine, die ist ja, eher ein Kompliment. Schon, ja. Die Bitcoin-Community ist explodiert, seit es 21 gibt in Deutschland, oder?
Würde
früher
ich auch sagen,
waren wir zahlenmäßig vermutlich sogar noch mehr in der Schweiz. Wir haben doch irgendwie 8.000 oder 9.000 Mitglieder in unserer Meetup-Gruppe, oder? Aber mittlerweile, Deutschland hat ein paar mehr Einwohner als die Schweiz, oder? Da habt ihr uns vermutlich überholt.
Ja, ich fand's super. Ihr habt ja früher schon, ich bin 2018, 2019 immer wirklich spannende Speaker auch eingeflogen nach Europa und dann auch mit der Münchner Community sozusagen geteilt. Da haben wir wirklich einige coole Speaker rüberbekommen, kann ich mich sehr gut erinnern. Zum Beispiel der Bob Elrath, von damals war er noch bei Fidelity, ist dann bei uns bei den Münchner Tech Days, die Bitcoin Tech Days in München dann aufgeschlagen. Dank eurem Engagement, ihn hier einzufliegen. Aber er war, glaube ich, auch damals auf Promotion Tour, um ja, so ein Volt-System zu promoten, was sie bei, wozu sie eine Änderung im Base-Layer brauchten.
Ja, genau. Also wir schauen eigentlich immer, dass wir schon eigentlich Open-Source-Projekte haben oder Protokoll oder Community. Also wir wollen eigentlich keine Product-Pitches, wenn wir Vorträge haben. Also Bob war so einer, Eric Fosquill ist immer einer von meinen Lieblingsspeaker, eigentlich auch nicht so bekannt vielleicht in der Industrie, aber trotzdem sehr, ein bisschen kontroverser auch, das mag ich jeweils auch noch. Letzten Sommer hatten wir Adam Back Und jetzt dann bald wieder diesen Monat eigentlich wieder ein bisschen kontroverser. Ein Speaker, den wir auch wieder dann von Zürich nach München und nach Berlin ein bisschen mehr. Wenn wir sie schon rüberfliegen von den USA nach Europa, oder? Und sie eine wichtige Message hat, macht es Sinn, dass wir sie nicht nur in Zürich hören, sondern ein bisschen überall.
Macht Sinn. Lass mal kurz darüber sprechen. Worum geht es da dabei? Was ist die wichtige Message? Und wann kann man wo auch live einem Vortrag lauschen?
Also unser nächstes Meetup ist mit Thor Eckerland und der Titel heißt Profits over Justice, also auch wieder bei uns auf Englisch. Gut, er wird auch bei euch auf Englisch sprechen, weil er Amerikaner ist. Thor ist ein bekannter Anwalt, der Hacker verteidigt in den USA, und in seinem Fall geht es darum, dass ein schwedischer Staatsbürger in den USA festgenommen wurde, seit 2 Jahren im Knast ist, ohne Verurteilung, ohne, wie sagt man, Bail Money.
Also, ja. Ich weiß
auch nicht, sich rauskaufen kann, oder? Also, dass man zumindest mal nicht im Knast Pfand. Sitzt.
Sondern auf Kaution entlassen.
Kaution, ja, genau. Kaution.
Ja. Kennt sich jemand aus. Ja. genau, seit 2 Jahren ohne Kaution in den USA festsitzt, und der einzige, weil die Regierung sagt, er hat diesen Darknet-Mixer betrieben, und der einzige Beweis, den sie haben, ist, Jane Ellis sagt, dass er den betrieben hat. Also er sitzt im Knast seit 2 Jahren, weil eine private Firma sagt, er hat etwas gemacht, und die Staatsanwaltschaft verwendet einfach diese Tools. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig für unser Rechtsverständnis, denke ich. Und ein großes Problem, wenn eine private Firma so viel Macht hat. Sie sagen auch nicht, wie sie es machen oder wer sie die Daten haben. Sie sagen, es ist private, es ist halt ihr IP, oder? Extrem problematisch. Speziell, wenn man bedenkt, dass immer mehr Banken und immer mehr Exchanges einfach blind diesen Tools vertrauen. Ich glaube, da ist es wichtig, ein bisschen Awareness zu schaffen.
Ja, vor allem nicht nur die Banken, sondern auch immer mehr Staaten und auch Vollzugsbehörden sozusagen, ja, die sich da sehr genau anschauen, was Chainalysis sagt, und dort jedes Wort für ganz klar gegeben halten. Wobei das natürlich ja auch bei Chainalysis ja nur auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Ne?
Genau, ja. Und das sieht man auch gut, wenn man mehrere dieser Tools hat. Also es gibt Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Scores, also 10 so Firmen. Und das ist auch lustig, wenn man da eine Bitcoin-Adresse eintippt und dann vergleicht man die Scores, dann kriegt man teilweise ganz unterschiedliche Scores. Oder? Also wen glaubt man jetzt? Oder? Also es ist, deshalb ist es Wahrscheinlichkeit. Und das ist keine exakte Wissenschaft. Und umso mehr Fortschritt wir haben mit On-Chain-Privacy und mit Lightning, umso ungenauer werden diese Angaben, oder?
Bevor wir vielleicht zu tief oder tiefer da reinsteigen, du machst ja neben dem, was du bei der Bitcoin Association gemacht hast, hast du ja auch noch ein Unternehmen, was ja so der Trigger ist, wo wir gesagt haben, ne, lass uns mal von der Unternehmensperspektive sprechen, was ja, glaube ich, auch in eine ähnliche Richtung geht. Magst du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu 21 Analytics erzählen?
Genau, also 21 Analytics haben wir vor 3 Jahren gegründet. Der Name ist ein bisschen verwirrend. Wir machen keine Blockchain Analytics, sondern was wir eigentlich machen, ist in der Schweiz seit 2019, in der EU in ungefähr 18 Monaten mit MiCA und TFR gibt es eine Regulierung, die heißt Travel Rule, die kommt von der FATF. Und die FATF ist so der globale Anti-Money Laundering Watchdog, also gegen Geldwäscherei. Die machen so Recommendations, also Empfehlungen gegen die Geldwäscherei, und dann muss die BaFin.
Aber sie erwarten auch, dass die Mitglieder die Empfehlungen auch dann entsprechend adaptieren. Ne?
Genau, also die BaFin, die FMA Österreich, FMA Liechtenstein oder FINMA in der Schweiz, die werden dann, ja, die Empfehlung sollte umgesetzt werden, weil wenn die Empfehlungen nicht umgesetzt werden, dann landet man vielleicht auf der grauen Liste oder auf der schwarzen Liste, und das hat dann negative Auswirkungen für das Finanzsystem in diesem Land. Haben die Länder eigentlich immer guten Anreiz, das umzusetzen. Und die Schweiz, die war mal auf der grauen Liste, die FINMA will nicht mehr auf die graue Liste, deshalb waren wir sehr schnell, wir waren mit Abstand die Ersten, die das umgesetzt haben. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ich meine, wie viel Sinn das macht, ist ein anderes Thema, oder die ganzen Regulierungen, wie viel das wirklich hilft. Aber als Schweizer WASP, also Bitcoin-Börse oder Bank, eben der man was mit Krypto macht.
Vielleicht der Begriff sagen, WASP, du hast den gerade benutzt. Vielleicht können wir den ganz kurz erklären, weil das ist sicherlich auch für manche so ein Begriff, den sie noch nie gehört haben.
Genau, WASP steht für Virtual Asset Service Provider und das hat eigentlich auch so, kommt aus der Regulierungswelt, das steht einfach für alle Banken, Börsen, Brokers, die mit Krypto-Assets, also Bitcoin und Shitcoins, handeln oder irgendwas in dem Service anbieten, oder? Ich benutze den Begriff auch, weil sonst gibt es eigentlich keinen Sammelbegriff, oder wir von der Bitcoin-Community, wir haben eigentlich keinen Sammelbegriff für
Kannst du den mal zu den CASPs, also diesen Crypto Asset Service Providern abgrenzen?
Ja.
BASP und BASP.
Ja, ist natürlich klar, oder jeder Regulator meint dann wieder, er muss seine eigenen Wörter erfinden, damit das Ganze noch ein bisschen komplizierter wird. Ein BASP ist eigentlich, also ein CASP, ein WASP ist immer ein CASP, aber ein CASP ist nicht immer ein WASP. Ein CASP hat noch ein bisschen eine breitere Umfassung. Wir haben dazu einen guten Blogpost, ich weiß es jetzt nicht gerade auswendig.
Okay, dann verlinken wir den.
Ja, eben, das ist auch ein bisschen ein anderes Problem, oder das haben wir eh schon innerhalb der Bitcoin-Community, aber mit dem ist es noch schlimmer, dass die ganzen Regulatoren nennen Dinge beim anderen Namen, oder? Damit das Ganze noch ein bisschen komplizierter wird. Ja, und diese spezielle Vorschrift, die sagt eben, wenn ich meine Bitcoin von, sagen wir, einer Kraken zu einer Bitcoin Swiss, einer Schweizer WASP, einer Schweizer Bank schicke, dann muss die Kraken den Namen und die Adresse vom Sender und vom Empfänger mitschicken. Und das ist natürlich ein Bitcoin-Protokoll, logisch, oder da gibt es nicht drauf, oder da gibt es die Bitcoin-Adresse, Betrag, und dann ist ein bisschen die Idee hinter Satoshi. Der Regulator sagt jetzt, ja, nein, ihr müsst das auch machen, wie in der Fiat-Welt, oder? Wenn ich eine Banküberweisung von meiner UBS zu Daniels Credit Suisse mache, oder, dann muss ich halt angeben, Ivan, Betrag, also ja, Bitcoin-Adresse, Betrag, aber auch Name und Adresse. Und technisch gesehen würde das andere genügen, oder? Aber der Name und Adresse ist einfach die regulatorische Vorschrift. Und der Regulator sagt jetzt, genau das Gleiche müsst ihr bei Bitcoin auch machen. Mhm. Und dann kann man jetzt natürlich eben sagen, ja, finde ich nicht cool, machen wir nicht, aber als Schweizer Bank oder als Schweizer Finanzunternehmen oder jetzt dann auch bald als deutsches Finanzunternehmen, kannst du nicht einfach sagen, ja, finde ich nicht gut, mache ich nicht. Dann wird der Laden dicht gemacht, oder? Und wir haben deswegen uns entschieden, vor 3 Jahren, okay, wir schreiben eine Software, die das umsetzt, weil die ganzen Finanzunternehmen müssen es eh machen und man kann es schlimmer und weniger schlimm umsetzen, oder? Weil eigentlich geht es ja nur darum, Daten von A nach B zu transferieren, oder? Das ist banal, wenn man so will, oder? Dann fragst du natürlich, wer ist B? Wenn ich die Bitcoin-Adresse habe, weiß ich noch nicht, wer B ist. Da gibt es viele Player, die haben eine Lösung, sagen, ah, okay, wir sitzen hier in der Mitte, gib uns die Daten, wir schicken sie weiter, oder? Du musst dir vorstellen, also wenn jetzt du Bitcoin von Kranken zu, was gibt es im Deutschen, Bitcoin.de schickst, da kriegen nicht nur die Daten, sondern auch noch der Player in der Mitte.
Ist ja eigentlich ein schönes Angebot für Chainalysis. Grandios. Wenn die das anbieten würden, können
sie gibt es ein paar Anbieter, die das so lösen. Da gibt es auch solche, jetzt natürlich, ja, wie verschlüsseln das in der Mitte. Aber auch da, oder hast du Metadaten? Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, wer immer da in der Mitte sitzt, kann bestimmen, wer darf mitspielen und wer nicht. Oder? Also du nimmst dann das ganze Permissionless-Teil raus. Und unser Ansatz ist basiert auf einem offenen Standard, den wir mitdefiniert haben, heißt TRP, wo die Daten dann wirklich nur zwischen den beiden Parteien ausgetauscht werden. Oder? Also,
aber
die Regulierung per se kann man.
Nochmal, um das anders zu formulieren und um zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, was ihr macht, ist, ihr bietet eine Software an, die Unternehmen Compliance mit der Travel Rule ermöglicht.
Genau. Also eine Bank hat zum Beispiel unsere Software am Laufen, die dann diese Compliance-Teil umsetzt.
Und ihr macht das, indem ihr, also normalerweise hättest du von einer Bitcoin-Transaktion einfach nur Betrag und die Bitcoin-Adresse und die Regulierung will aber noch zusätzlich einen Namen wissen und das heißt, ihr vermittelt in irgendeiner Form den Namen zwischen Sender und Empfänger, damit klar ist, von wem das an wen geht und bereitet das wahrscheinlich in irgendeiner Form auf, damit das für die Regulierung nachweisbar gemacht werden kann.
Genau, also vereinfacht ausgedrückt, ja. Also du musst natürlich wissen, wenn jetzt du an Daniel schickst, dann fragt dich deine Börse, wer ist der Empfänger, das musst du angeben. Aber einfach, dass die Daten dann wirklich von deinem von einer Börse zur anderen Börse mitgeschickt werden. Das ermöglicht dann unsere Software.
Oder von Börse zu, beziehungsweise von Wallet zu Börse, die Bestätigung, dass derjenige, der sich was auszahlen lässt, auch wirklich der Inhaber der Adresse genau. ist, an der die Auszahlung stattfindet.
Das ist dann noch eine weitere Vorschrift, eben, die auch, kann man jetzt gut finden oder nicht. Die meisten in der Bitcoin-Community finden es natürlich nicht gut, aber eben, wie gesagt, da kann man noch so sehr dagegen sein. Eine Börse hat da keine Wahl, oder? Also kannst du sagen, ich gehe nach Isle of Man oder ich ziehe nach Malta oder Malta auch nicht mehr lange, aber also ich mache den Binance-Approach und bin überall und nirgends, aber vielleicht bin ich dann doch lieber bei einem Schweizer Play, wo ich wenigstens weiß, wo sie sitzen, oder? Genau, da das muss ich einen Beweis bringen für die Ein- und Auszahlung, dass das wirklich meine Wallet ist.
Und die Börse hat keine Chance, sich dagegen zu wehren, weil der Gesetzgeber es fordert, schon ab dem ersten Schweizer Franken, ne? Oder ab dem ersten, also wirklich, genau. Da gibt es keine Untergrenze oder sowas, ne?
Also die FATF, ihre Empfehlung sagt ab 1.000 Dollar oder Euro. Okay. Die Schweiz sagt einfach immer.
Okay, damit sie ja nicht auf die graue Liste kommt, okay.
Ja, sind ein bisschen strikter. Ja, aber ich glaube, gut, macht dann auch nicht mehr so einen großen Unterschied, ob es jetzt auf 1.000 Franken oder bei einem.
Aber das ist das nur bei digitalen Transaktionen oder auch bei Bargeldtransaktionen mittlerweile dann so? Bei Bargeldtransaktionen, das stelle ich mir ja völlig unpraktisch vor, wenn ich im Geschäft für jede Transaktion meine Daten also hinterlegen muss.
Der Name der Adresse, der ist auch nur, wenn zwei Finanzunternehmen untereinander Geld schicken.
Ah,
das ist
wie eine okay, alles klar. Oder? Ah,
das
okay,
ist eigentlich verstehe. Das Synonym zur Banküberweisung. Von dem her ist es auch nicht so überraschend, dass der Regulator sagt, gut, Bitcoin, ihr habt die gleichen Vorschriften wie eine Euro-Überweisung, oder?
Aber das heißt, es gilt nicht für Endkonsumenten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Bar betreibe und die Leute dort Bier kaufen, dann muss ich nicht erfassen, von wem die Adresse kommt, mit der mein Bier dort bezahlt wurde.
Genau.
Genau, und dann, wenn man jetzt überlegt, dann die Daten werden von Anbieter zu Anbieter übertragen. Und ich habe vielleicht aber auch Wallets, die können, also die Anbieter können sich nicht dagegen wehren, aber ich habe Wallets, die können sagen, okay, ich biete den Service jetzt nicht an oder baue halt nicht das Protokoll mit ein. Dann muss halt zum Beispiel so ein Nutzer von so einem Schweizer Anbieter, der die Travel Rule einhalten muss, der muss sich dann irgendwie manuell einen Weg überlegen, wie er dem Anbieter, also der Börse, dem WASP sozusagen beweist, dass er der Eigentümer der Adresse ist. Wir haben das ja auch gesehen, Blue Wallet hatte mal eine Zeit lang euer Protokoll mit drin für das Signieren von Adressen und hat es dann aber auch, nachdem in so ein ziemlicher Community-Slash kam und so ein Shitstorm in der Community entstanden ist dagegen, haben sie es rausgenommen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum der entstanden ist, weil es ist ja jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist irgendwie kritisch für die Nutzer der Blue Wallet.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, für die eine andere Börse benutzen, die sind davon gar nicht betroffen. Und die so einen Schweizer Anbieter benutzen, die müssen das weiterhin machen. Die haben jetzt einfach viel schlechtere User Experience, der größere Anreiz, ihre Coins einfach auf der Exchange zu lassen. Viele kriegen es dann auch nicht hin. Also ich meine, wenn du einen normalen User sagen musst, du musst jetzt da und da hin und dann manuell diesen Text signieren und da in der User Interface copy-paste und das wieder zurück.
Und dann die Kommandozeile rein und da Befehle eingeben.
Also bei den meisten Wallets sind sie ganz raus. Oder bei dem her, aber also im klassischen Bitcoin-Twitter-Shitstorm, oder? Da wird einfach mal drauf losgeschossen. Also der Erste, der angefangen hat, der hat geschrieben, ja, yeah, I did some research on 21 Analytics, a Chinese company. Also, okay. Was für Research, also weil wir .ch in der Domain haben, was für Schweizer Domainendung ist, oder? Und darunter scrollt Scheta Schweiz, oder? Also das ist ein klassischer Twitter-Shitstorm und ja. Hat ein bisschen backfired. Hat auch keiner gemerkt am Anfang, oder? Bis ich dachte, cool, wir bringen die News auf CoinDesk. Das war dann eigentlich nicht so eine gute Idee. Aber ich meine, es ist nur eine Frage, wir haben die Vorschrift in der Schweiz, in ein paar Monaten, 18, 24 Monaten, kommt es dann so oder ähnlich auch in den EU.
In die USA muss es ja auch machen oder wird es auch machen oder hat sogar schon, ne?
Ja, ich meine, die FATF hat einen starken amerikanischen Einfluss, aber die Amerikaner sind immer gut, um Vorschriften zu erlassen, die sie dann anderen aufzwingen, aber selber nicht so genau nehmen. Die Amerikaner haben die Travel Rule bei 3.000 Dollar. Gleichzeitig, sie haben die Regulierung, aber sie wird nicht durchgesetzt vom Regulator, deshalb macht es keiner.
Weil sie wahrscheinlich auch noch nicht die Lösungsansätze dafür haben. Ne? Das ist ja häufig auch der Grund, wenn du sagst, du hast eine Regulierung und die wird aber dann nicht durchgesetzt, dann hängt es meistens das noch zusammen, dass die technischen Lösungen dafür noch nicht vorhanden sind. Ja, die kennen euch wahrscheinlich noch nicht, ne?
Nein, ich meine, so spielt es die Industrie ein bisschen, oder? Es gibt ganz viele verschiedene Lösungen, oder? Und das sagt dann auch die Industrie immer, ja, die großen Börsen, ah, wir können es nicht machen, weil es noch keinen Standard gibt. Gut, es gibt keinen Standard, genau. Weil sich keiner irgendwas machen will. Finde ich auch voll okay, wenn sie mit dem Approach durchkommen, mit dem Ansatz.
Stimmt, ja.
Würde ich auch so machen als Börse, weil es ist ja nicht nur so, dass du vielleicht keine Compliance machen willst, sondern auch die User Experience wird immer ein bisschen schlechter mit Compliance, oder? Also man muss man sich vorstellen, eine Börse ohne KYC ist die User Experience mal viel besser als eine, wo ich KYC machen muss oder wo ich mich identifizieren muss. Dasselbe ist halt bei allem anderen auch, was Compliance angeht. Aber es ist halt, der Schweizer Regulator sagt, denen ist das egal. Bei der BaFin wird es auch nicht anders sein. Die haben jetzt noch ein bisschen ein paar Monate Zeit, die deutschen WASP. Und dann ist es dann fertig.
Ich würde nochmal, bevor wir auch da tiefer einsteigen, ich glaube, für unsere Zuhörer ist es einmal zu erfassen, was genau ist der Rahmen, wo die Leute gezwungen sind, das zu machen und was genau müssen die machen? Also ich habe verstanden, wenn du ein Finanzdienstleister bist und Börsen zählen als solche und du empfängst Zahlungen oder verschickst Zahlungen, dann musst du das an die Person, dann musst du wissen, von wem und an wen du etwas schickst und musst den Namen haben und du musst die Informationen haben von der Wallet und du musst einen Nachweis darüber haben, dass das die Wallet ist, also zum Beispiel mit so einer signierten Message, die mit dem Private Key, der zur Adresse gehört, entsprechend signiert wurde, was wahrscheinlich auch schwierig für das Thema Address Reusage ist, also ne, dass du Adressen regelmäßig wechselst und jedes Mal bei jeder Transaktion eine neue Adresse nimmst.
Genau.
Und wenn du aber das gilt nur für Finanzdienstleister oder gilt das auch für alle Unternehmen oder gilt das für Unternehmen ab einer gewissen Größe oder also wo ist diese Grenze zwischen wann bist du das und wann bist du das nicht?
Nur für Finanzdienstleister, also für alle Börsen. Also muss man es immer, kann irgendein großer Disclaimer ansetzen, oder? Das ist von jedem Land zum Land dann wieder ein bisschen verschieden, dann hast du die Details wieder ein bisschen anders oder überall. Aber generell, solche Regulierungen gelten nur für Finanzdienstleister. Das heißt, wenn ich jetzt als Firma nicht regulierte Firma, oder? Und euch, ich mache jetzt Sponsoring bei eurem Podcast, also ist es total out of the blue, ich bin nicht hier bei Sponsoring, oder nur so als Disclaimer, aber nicht, dass ich euch was bezahlt habe, das meine ich. Aber wenn ich jetzt euch eine Rechnung zahle, oder, dann trifft das nicht zu. Das heißt, was der spannende Ansatz ist eigentlich, dass meine Bitcoins auf meiner eigenen Wallet, sei es jetzt privat oder Firma, sind dann viel flexibler, wenn meine Bitcoins auf der Börse. Das ist eigentlich der Nebeneffekt. Muss aber ich die ganzen Sachen nicht machen.
Jetzt haben wir doch das Thema, dass dadurch, dass Bitcoin es ermöglicht, dass Unternehmen ihre Finanzen selber verwalten können und dass es so permissionless ist und viel auf Self-Custody setzt und dass du viele Dinge einfach selber machen kannst, dass Unternehmen ja einen ganzen Teil ihrer Finanzdienstleistungen selber abwickeln können. Also wenn du vorher eine Zeitung warst, dann warst du kein Finanzdienstleister, aber wenn du jetzt eine Zeitung bist und du machst deine Micropayments für Artikel selber, bist du dann schon ein Finanzdienstleister? Wenn du deine, also wo ist, oder musst du das für andere machen? Oder wo genau ist diese Grenze? Also ne, auch da klar mit dem Disclaimer, dass es von Land zu Land unterschiedlich ist. Aber wann bist du Finanzdienstleister und wann bist du das nicht? Und wo ist dieses Risiko, dass du plötzlich für Dinge, die du auf Bitcoin machst, als Finanzdienstleister zählst, wo du, wenn du es über das Bankensystem gemacht hättest, das vielleicht nicht gewesen wärst?
Ich würde es mit Bargeld vergleichen, oder? Ich meine, ich kann auch meine ganze Firma mit Bargeld führen. Dann bin ich trotzdem kein Finanzdienstleister. Oder dasselbe mit Bitcoin. Wenn ich jetzt alles über Bitcoin mache, dann mache ich mich das auch nicht zum Finanzdienstleister. Das heißt, solange ich nicht Konten für andere anbiete oder Exchange Services oder wie sagen wir, Tauschdienstleistungen für andere, mache ich mich das nicht zum Finanzdienstleister. Das heißt, all diese Vorschriften treffen dann auf mich nicht zu.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, du hast Nutzerkonten, nehmen wir jetzt sowas wie, keine Ahnung, S-Miles, ne? Wo du fürs Spazierengehen Satz bekommst für deine Schritte, die du machst, dann hältst du ja übergangsweise für deine Nutzer die Satz, bis sie sich ausbezahlt haben, selbst wenn sie nur theoretisch virtuelle Satz wahrscheinlich sind. Aber dann hältst du ja in dem Moment in Nutzerkonten, wo du Satz integriert hast, hältst du ja Geld von anderen. Macht dich das zu einem Finanzdienstleister?
Zu einem Wasp, ja.
Gute Frage. Könnte sein.
Kommt ja, wahrscheinlich also aufs Land und die Regulatorik an im jeweiligen
genau,
Land.
Genau, und dann ne? vielleicht auch noch die Summen und so weiter, oder wenn jetzt du von kleinen Beträgen sprichst. Aber generell, wenn ich Kontoführung mache für andere, ja, es gibt immer gewisse Grenzwerte, oder? Also wenn ich jetzt von meinem Laufkonto auch noch an Daniel auszahlen könnte, dann sicher. Wenn es jetzt einfach nur temporär gehalten wird, vielleicht nicht, aber da kenne ich mich jetzt gerade mit der deutschen Finanzregulierung zu wenig aus. Oder vielleicht nur schon mit der Schweiz. Also
ich finde es halt einen spannenden Aspekt, ne? Weil also das Schöne an Bitcoin ist ja, dass du tatsächlich das Geld online in allen möglichen Medien verwenden kannst. Und wenn du jetzt aber sowas, ja, du redest über sowas wie, wir hatten jetzt neulich eine Thematik, dass wir über Sanifair, also Toiletten as a Service, das Business Model uns angeschaut haben und geguckt haben, kann man das irgendwie mit Bitcoin upgraden und wie kann sowas funktionieren? Und da hatten wir zum Beispiel das Thema mit, naja, sagen wir, du bezahlst deinen Toilettengang mit Euro und dann kriegst du auf dem Wertbon aber einen Bitcoin-QR-Code raus. Theoretisch bist du dann als Sanifair jemand, der den Leuten Bitcoin verkauft, halt im Kleinen und über die Automaten und so weiter, meist du wahrscheinlich ein Finanzdienstleister. Wenn du bei Steam Ingame-Währungen durch Sets austauschst, weil du sagst, du willst mit tatsächlichen Währungen arbeiten und es ist für Streamer vielleicht interessant, plötzlich bist du wahrscheinlich ein Finanzdienstleister, wenn du es nicht bist, solange du das nur mit irgendwelchen Steam-virtuellen, nicht wirklichen Währungen bist. Also das ist, ich finde, das ist eine spannende Frage, weil wenn die Regulierung die ist, dass du sagst, sobald du irgendwo in deinen Produkten Nutzerkonten hast und auf diesen Nutzerkonten liegen Sats, verwaltest du die für andere, fällst unter die Travel Rule und musst das machen, dann trifft das ja im Falle einer weitgehenden Bitcoin-Adaption fast alle Unternehmen, die irgendwo mit Nutzeraccounts arbeiten.
Die Benutzeraccounts, aber eigentlich so schlecht ist das nicht. Das animiert dann die Unternehmen statt Benutzeraccounts den Kunden non-custodial, also wirklich Wallets aufzuzwingen, oder?
Das stimmt. Vor allem in den Ländern, wo die Grenzen auch noch so niedrig sind. Ne? Also wenn du jetzt wie in der Schweiz halt gar keine Untergrenze hast, rein theoretisch, dann ist es tatsächlich ja ein Incentive für Schweizer Unternehmen, möglichst viel auf Self-Custody zu setzen. Mhm.
Sieht man eigentlich auch schon, meine, dass die Travel Rule eingeführt wurde und es war sehr schwierig, oder mit den Gegenparteien aus dem Ausland zu Coins zu schicken. Also viele Schweizer Wasps, eben Börsen, erlauben nur, dass du deine Coins zu deinem eigenen Wallet schickst, oder? Sei es jetzt bei Relay, wo du immer deine eigene Wallet hast, oder Pocket Bitcoin, schickst du auch nur immer zu deinem eigenen Wallet, oder? Du kannst gar nicht von einer Pocket direkt zu Kraken schicken. Das zwingt dann eigentlich jeder, seine eigene Bitcoin-Wallet zu halten. Von dem her, man kann die Regulierung auch so positiv sehen. Weiß nicht, ob das
wobei das natürlich schwierig ist. Das ist also nehmen wir zum Beispiel was, Noster, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Ne? Bei Noster gibt es jetzt Clients, wo du eine integrierte Wallet hast und du hast Clients ohne integrierte Wallet. Und ich finde, wenn du welche nimmst ohne eine integrierte Wallet, dann musst du halt den Zap irgendwie wieder mit deiner Wallet verknüpfen, weil du ja nicht in deinem Noster-Account unbedingt Sats hast. Was heißt, die Hürde, um tatsächlich einen Zap, also eine kleine Lightning-Zahlung zu schicken, ist viel höher und wird dadurch im Zweifel nicht genutzt, weil du auf dem Nutzer-Account nicht zumindest mal einen kleinen Zwischenset Account hast, der dir so woraus du dein
regelmäßig... Ja, wenn so ein Anbieter aus der Schweiz aus operieren würde, ne, ist die Frage, ob das Sinn macht, für so jemanden aus der Schweiz aus zu operieren.
Ja, wenn nicht, zeigst du dadurch natürlich einen Ländernachteil, weil du dann plötzlich die Leute zwingst, dass du sagst, naja, also die Regulierung zwingt euch, dass ihr halt lieber irgendwie auf die Isle of Man geht, weil die haben nettere Regulierung und dann sitzen plötzlich alle Krypto, dann alle Bitcoin-Startups, die irgendwas mit Payment-Services machen, woanders, das willst du ja auch als Land eigentlich nicht.
Aber das ist super, das zahlt genau in die Frage rein, die ich auch hatte. Also wie regelt ihr das in der Schweiz aktuell mit Lightning? Haben die Börsen noch gar kein Lightning drin momentan und die Broker? Und wenn sie Lightning drin haben, dann kann man nur mit anderen Brokern und Börsen irgendwie hin und her schicken oder kann man es auch auf eine eigene Node schicken? Oder wie seid ihr denn momentan aufgestellt in der Schweiz?
Ja, ändert sich eigentlich nichts zu On-Chain und Lightning, was Travel Rule und eben Self-Hosted Wallets oder Non-Custodial Wallets, einfach Wallets, sagen wir Bitcoin, was nennen wir es einfach Wallets, angeht, ändert sich eigentlich nichts. Lightning Adoption, wir haben Merchant Solutions.
Also ganz kurz, ganz kurz, wenn du sagst, ändert sich nichts, heißt im Endeffekt, wenn ich von einem Broker runter möchte per Lightning, muss ich zuerst an eine eigene Lightning-Wallet schicken und ich muss bei dieser Wallet dazu in der Lage sein, mit meinem Private Key eine Signatur zu machen, um zu bestätigen, dass ich der Owner dieser Lightning-Wallet bin.
Genau, das oder
und von da aus kann ich es dann weiterschicken, oder wie?
Das ist immer der Workaround, der immer funktioniert, an die eigene Wallet oder wenn halt die Counterparty was, also die Gegenseite, gegenseitige Exchange da mitspielt beim ganzen Travel Rule, dann geht das auch, ist egal, ob es On-Chain Bitcoin oder Lightning, kommt immer auch selber, also die Technologie darunter ist eigentlich egal, die Vorschrift ist immer dieselbe. Gilt auch für alle Shitcoins und alles andere. Genau. Lightning Adoption in der Schweiz ist noch am Anfang, liegt auch daran, dass die meisten Schweizer Börsen und Banken sind so ein bisschen mehr auf Fokus auf größeren Beträge, sage ich mal, oder? Also ich meine, der Schweizer Markt, wir sind 8 Millionen Leute, der B2C ist nicht so gigantisch und der wird hauptsächlich von Relay, Pocket, Bitter, Mont Pelerin,
Lipa
jetzt auch, gut, das ist nicht mehr Merchant, aber einfach so zur Verfügung gestellt und die machen ja immer zu Self-Hosted Wallets, oder? Und da, die sind global dran an Lightning, aber kommt erst noch. Und das andere, was wir immer mehr haben, sind Merchant Lightning Solution, eben mit Lipa. Bitcoin Swiss kann man ja auch mehr mit Lightning zahlen. Das kommt immer mehr, aber da ist eben keine Travel Rule drin. Also wenn ich meine Merchant zahle, zahle ich wieder an eine Firma, oder? Dann muss ich nicht diese Informationen mit übermitteln.
Du musst bürgerlichen Namen, also nicht irgendwie, auch das so ein bisschen, du kannst, also ist, du musst die Person dahinter, die natürliche Person dahinter jeweils identifiziert haben.
Also ich meine, als Börse muss ich eh, wenn ich jetzt, ich
habe eine Börse,
dann alles blamieren, dann muss ich eh KYC, dann ziehen Infos habe ich schon und wenn er schickt dann an dich Coins, dann muss er deinen Namen angeben und gut, ich weiß ja dann nicht, ob der Name stimmt oder nicht, oder so wie bei einer Banküberweisung, oder? Ich gebe mal und Daniel weiß schon, was er da eintippt, oder? Aber wenn jetzt deine Börse dann wieder auf deiner Seite sagt, gut, das stimmt überhaupt nicht überein, dann kann sie immer noch entscheiden, will ich die Coins ihm gut schreiben oder nicht, oder was mache ich jetzt damit, oder?
Okay. Und wie macht ihr das? Also was ist, also bei, wie macht ihr das bei Lightning, wie macht ihr das bei Onchain? Wie funktioniert das High-Level betrachtet technisch?
Das hat eigentlich am Ende gar nichts mit der Überweisung selber zu tun, sondern es ist wie ein zweiter Layer, das ist vielleicht ein schlechtes Wort innerhalb von Bitcoin, aber eine zweite Kommunikationskanal, wo diese Informationen ausgetauscht werden. Also geht es eigentlich wirklich nur via API-Call diese Namen und Adresse von Börse Nummer 1 zu Börse Nummer 2 zu bringen. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, woher weiß ich, wer ist Börse Nummer 2? Nur von der Bitcoin-Adresse her weiß ich überhaupt nicht, wo das hingeht, oder? Das heißt, das ist dann die nächste Schwierigkeit. Heißt WASP-Discovery-Problem, nennen wir das, innerhalb von diesem Bereich. Entweder frage ich den User, auch nicht so verlässlich. Oder was wir haben, ist eigentlich, statt einer Bitcoin-Adresse wird eigentlich was anderes ausgetauscht am Anfang. Also ich gebe dann meinem End-User sogenannte Travel Address, das ist von diesem offenen Protokoll, das heißt TRP, gebe ich ihm so einen String, ein LN-URL, ist eigentlich der gleiche Standard, wo einfach drin steht, das ist der WASP, so kann ich ihn kontaktieren und dann wird die Bitcoin-Adresse und die Information so darüber ausgetauscht. Also all die Informationsfluss ist eigentlich auf einem anderen Kanal, hat eigentlich nichts mit Bitcoin, nie was on-chain, macht überhaupt keinen Sinn, oder?
Ich würde da vielleicht nochmal ergänzen, so wie ich das verstanden, vielleicht hilft dir das ein bisschen, Martin. Und zwar, du hast quasi drei Komponenten, würde ich mal sagen. Du hast quasi so dieses offene Protokoll, was einen Standard definiert. Und das ist natürlich auch die Frage, wird es sich als Standard durchsetzen, ne? Aber zumindest soll es halt einen Standard definieren. Dann hast du sozusagen eine Softwarelösung für die Börsen, für die WASPs, wo sie was implementieren können, um miteinander, aber auch mit den Wallets kommen, also den Self-Custody-Wallets kommunizieren können. Und dann gibt es ein SDK, was man quasi als Self-Custody die Wallet bei sich einbauen kann, um den Signaturprozess für diesen offenen Standard per Knopfdruck sozusagen zu unterstützen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Lukas?
Genau, also das sind halt die zwei Teile. Das eine ist die Informationstransfer von regulierten Finanzunternehmen zu regulierten Finanzunternehmen, das ist die Travel Rule Vorschrift, und der andere Teil ist der vom regulierten Finanzunternehmen zum eigenen Bargeld. Wallet. Ja, eigentlich ist es genau äquivalent zu Bargeld. Also ich gehe zu meiner Bank, ich hebe Bargeld ab, oder? Und das andere ist die Banküberweisung.
Ja. Das heißt aber, was ihr im Prinzip austauschen müsst, dass, also wenn du von dem regulierten Finanzunternehmen das Geld zu einer Privatperson abziehen musst, dann musst du den Namen haben und du musst die Adresse haben und du musst, und den Betrag natürlich, und du musst sicherstellen, dass die Adresse tatsächlich zu der Person gehört, damit die Person nicht einfach, ne, damit ich nicht was nehme und sage, das Geld ist an Lukas gegangen und dann liegt das bei mir und steht bei dir im Vermögensregister, und sondern ihr müsst das ja irgendwie zuweisen können. Wie macht ihr das? Also macht ihr das über diesen Signaturprozess, aber dann weißt du ja immer noch nicht, ob der Name der richtige ist. Also wie stellt ihr sicher, dass der Name der richtige ist?
Also der Name muss nur überwiesen werden, wenn es von einem Finanzinstitut zum anderen Finanzinstitut geht, oder? Mhm. Und dann brauchst du auch keinen Beweis vom anderen Finanzinstitut, weil das andere Finanzinstitut
sagt dir ja
dann schon, ob das okay ist oder nicht, oder? Okay. Wie bei einer Banküberweisung, da weiß die andere Bank auch nicht, ob jetzt das überhaupt stimmt, oder? Und der Beweis, dass du die Adresse kontrollierst, den musst du nur bringen, wenn du sozusagen die Bargeldabhebung machst. Also ich gehe zu meinem Pocket Bitcoin, kaufe Bitcoin, hole das direkt zu meiner Wallet, und dann muss ich Pocket Bitcoin beweisen, technisch ein bisschen, dass ich Kontrolle habe über diese Bitcoin-Adresse. Das ist natürlich auch alles ein bisschen technisch gesehen, naja, man kann man alles zum gewissen Grad fälschen, oder? Das ist einfach ein bisschen mühsamer, oder? Also auch mit einer digitalen Signatur, ich meine, wenn ich jetzt zu Pocket gehe und kaufe und gebe die Adresse an von Daniel und sage Daniel, hey, signier mir das noch, und er macht's, gut, dann kann Pocket auch nichts dagegen machen, oder?
Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen, dass die Bargeld-Analogie, die ist ziemlich cool, wenn du dir überlegst, okay, du hast Buchgeld, sobald du Buchgeld hin und her schiebst, dann gilt die Travel Rule, du musst, alle Parteien müssen sich gegenseitig die Daten hin und her schieben. Vom Empfänger zum, vom Sender zum Empfänger hin müssen die Daten mit übermittelt werden. Und sobald du den Schritt ins Bargeld machst, muss sozusagen noch validiert werden, dass du wirklich derjenige bist, der das Bargeld auch abholt, indem du einmal signierst, dass das wirklich dein Bargeld-Wallet ist, sozusagen. Und ab da bist du ja dann wiederum komplett Travel Rule Free, solange du dich im Bargeldbereich befindest. Mhm. Wenn du jetzt aber Merchant bist und sagst, ich möchte jetzt quasi von meiner Lightning Wallet was auf den Broker, zum Broker schicken, weil ich halt Schweizer Franken brauche, dann muss er wahrscheinlich wieder validieren, dass er der Eigentümer der Lightning Wallet ist, mit dem er das auf zum Broker hinschickt, sozusagen.
Ne? Genau, genau, ja.
Und also okay. bei On-Chain funktioniert das ja relativ einfach. Da kannst du ja eine signierte Message machen, auch wenn das ja auch ein paar Nachteile hat, weil im Zweifel mit Cold Storage unterstützen das, glaube ich, nicht alle Wallets. Also kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Ich meine zum Beispiel, mit einer Cold Card kannst du das noch nicht machen. Und Seedsigner geht, glaube ich, relativ einfach, aber es geht, glaube ich, nicht mit allen. Aber es hat dann Requirement in Hardware-Wallets. Aber wie funktioniert das auf Lightning?
Ja, also zu den Hardware-Wallets, ich meine, was viele halt machen, du hast halt auf den Hot-Wallet dazwischen geschaltet, oder? Du signieren kannst und dann schickst du es weiter in deine Cold Storage. Mhm. Also in Electrum bist du zum Beispiel sehr flexibel, kannst du alles machen, oder? Das ist so ein bisschen der Workaround, der vielleicht momentan Sinn macht. Mit Lightning ist momentan noch nicht so ein großes Thema, weil eben die Adoption ist, also vor allem bei dem WASP noch nicht wirklich da ist, gibt es auch verschiedene Ansätze, dass man dann mit dem Node Key signieren kann. Mal schauen, hat sich noch nichts durchgesetzt.
Müssen wir dann. Apropos durchsetzen, das bringt mich jetzt zu einer interessanten Frage, weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ein Standard muss hier gefunden werden, und ihr habt ja quasi einen Standard mitdefiniert, auch natürlich in der Hoffnung, dass eure Lösung, also nicht nur ein Standard definiert, sondern auch noch ein kostenloses SDK für Wallets rausgebracht, damit es einfach dieser Standard auch einfach eingebaut werden kann. Aber das Ziel ist es ja auch sozusagen zu schauen, wie kann ich den Standard auch in der breiten Menge durchsetzen, um mein Produkt, also mein kostenpflichtiges Produkt dann auch entsprechend an die Virtual Asset Service Provider zu verkaufen. Ne? Was ist denn die Alternative jetzt gerade aktuell in der Schweiz, wenn man sich der Travel Rule quasi unter ja, ordnen möchte und eine Lösung braucht, dann kann man ja entweder was Eigenes bauen. Aber wenn ich was Eigenes baue, müsste ich eigentlich schon sagen, ja, aber ich schließe mich dann zumindest aber trotzdem einem Standard an, den alle anderen schon verwenden, weil sonst muss ich ja wieder schauen, dass ich einen eigenen Standard mit mehreren Parteien etabliere. Also wie schaut da das Ökosystem aus und wie habt ihr euch als Unternehmen da in diese Situation hineinpositioniert, um möglichst solide wachsen zu können?
Genau, also sind wieder diese zwei Teile, oder? Das eine ist der Travel Rule, regulierte Unternehmen zu regulieren, und das andere ist mit dem eigenen Wallet. Das sind auch zwei verschiedene Standards oder Protokolle, die wir als Standard etablieren möchten. Unsere Motivation ist ein bisschen, dass wir eben, dass es keine Mittelpartei gibt dazwischen. Also wir haben beides mitentwickelt und pushen beides. Deshalb eben, wenn ich sage, gehen wir zur Travel Rule. Eine Bank will vielleicht eher sagen, gut, wir kaufen einfach die Software, weil Softwareentwicklung ist nicht unsere Core-Kompetenz. Wohingegen eine klassische Krypto-Firma hat halt so viele Inhouse-Entwickler, die nehmen dann vielleicht einen Standard und implementieren ihn selber. Oder? Mhm. Aber unser Ziel ist wirklich, dass wir hoffen, also eben, schön, okay, schöne Welt, wo es gar keine Regulierung gibt, gehen wir mal davon aus, das klappt nicht. Also entwickelt sich auch in die Richtung, dass es nicht klappt. In der Schweiz jetzt schon der Fall, in der EU auch bald. Aber dass man eben die Art und Weise, wie man die Regulierung umsetzt, kann schlimmer und weniger schlimm sein. Und unser das ist offene Protokoll, den wir als Standard durchsetzen möchten, ist das Travel Rule Protokoll. So nennen wir es von der Open Wasp Association, so eine Non-Profit Association. Das ist dann wirklich einfach ohne Mittelsmann wirklich von A nach B. Und wir hoffen einfach, dass sich das durchsetzen wird. Unsere Kunden sind hauptsächlich Banken und größere Schweizer WASP, die das nicht selber entwickeln wollen. Vielleicht auch, weil Compliance nicht gerade ihr Lieblingsthema ist und ihre Entwickler lieben also was anderes arbeiten. Ich auch. Und wenn sich natürlich ein offener Standard etabliert und wir sind so ein bisschen die Experten im Standard, oder da zu meinen ist, man kauft vielleicht das Produkt eher von uns, das andere ist, wir helfen auch Firmen dabei, das selber zu implementieren. Oder? Es schwingt ein bisschen beides damit, mit Ideologie, dass wir möchten, dass sich das ganze Ökosystem offen bleibt. Und dann ein bisschen der Red Hat, ja, unser Produkt ist nicht Open Source, ein bisschen zu stark Nische, aber der Ansatz. Aber
der Standard muss ja zumindest Open Source sein. Ne? Also genau, man könnte ja auch sagen, okay, wir definieren jetzt hier irgendwie eine komplett geschlossenes Ökosystem, wie zum Beispiel Visa oder Mastercard, was ja auch Netzwerke sind, die aber dann komplett geschlossen sind, wo du dann quasi einen ganz anderen Value Capture ansetzen kannst, als jetzt in so einem offenen Standard.
Genau, das probieren
Standard,
natürlich viele von unseren Konkurrenten, oder die sitzen da sehr gerne in der Mitte. Gerade die VCs, Venture Capital Firmen, die lieben natürlich so Konzepte. Du da sitzt da in der Mitte oder siehst alles, was passiert, dann nimmst du überall ein bisschen einen Cut raus. Dann ist es wieso Bitcoin dann, oder? Also, das macht nicht so viel Sinn, oder?
Aber wie viel nehmt ihr dafür? Also,
Eine klassische Software-Lizenz. Wir nehmen eine Gebühr pro Monat, egal wie viele Transaktionen, egal wie groß, wir wissen ja nicht, wir lizenzieren wirklich nur Software oder wie so ein, nehmen wir so Microsoft
Exchange Server. Das wird dann on-premise auf Kundenseite
genau, alles
installiert
on-premise,
sozusagen.
Weil es sind alles Endkundendaten, wir wollen die nicht. Eine Schweizer Bank würde die uns auch nicht geben. Das ist auch wieder
ihr bietet auch keinen Cloud-Service ein für kleinere Unternehmen oder sowas, sondern man muss es on-premise installieren.
Nein, also wenn da machst du dich natürlich auch zum Honeypot schlechthin, ne? Wenn du derjenige bist, der alle die Investitionen
mit
dann
Kryptografie.
Auch dort, oder? Wenn ich dann wieder die Software ausliefere und die sie im Browser verwenden und dann kann ich auch die Software im Browser aus und das ist Kryptografie auch für den Arsch. Oder dann ist wie WhatsApp, ist auch verschlüsselt, ja super, oder? Und wenn sie die App kontrollieren und sie wechseln mir die App aus.
Macht Sinn, ja.
Das bringt also ich will nicht in der Mitte sein. Ich will die Daten nicht, ich will sie auch nicht verschlüsselt. Unsere Kunden wollen sie mir auch nicht geben. Und eben zwischen solche Anbieter, die das machen.
Ist das ein Grund, dass viele Unternehmen, gerade so im klassischen Finanzsektor, die sich zu einem WASP entwickeln, dass sie das in-house machen, weil sie sagen, es ist halt so ein kritischer Infrastrukturteil, den müssen wir in-house kontrollieren und kaufen dann nur quasi die Beratung und Expertise bei euch ein? Oder es gibt so andere Gründe, warum sie sagen, wir machen das in-house selbst?
Naja, also die klassischen Finanzunternehmen, die kaufen nachher die Software oder lizenzieren die Software.
Ah, okay.
Aber ich meine, die Kryptofirmen, die haben halt viele Techies in-house in der Regel, die die haben auch ein bisschen das Not Invented Here-Syndrom oder die machen gerne alles selber. Da ist es wieder eine andere Story. Aber die wollen auch die Daten in-house haben. Also beide wollen die Daten in-house. Und wenn ich meine, für eine Schweizer Bank, Deutsche Bank vermutlich dasselbe, oder Endkundendaten an einem Startup ausliefern. Ja, also okay. Ich hoffe nicht. Nur schon Endkundendaten überhaupt irgendwo in die Cloud zu stellen, ist schon ziemlich schwierig für die meisten. Und wenn, dann ist es vielleicht eine Microsoft oder eine Swisscom oder sonstiges, eine große Firma oder ein bisschen.
Stimmt auch, gut.
Ich war bei Microsoft, kann auch nichts dafür. Wenn Microsoft gehackt wird, war nicht meine Schuld als Manager, oder? Aber wenn ich zu einer kleinen Firma gehe und die kleine Firma wird gehackt, dann rollt vermutlich mein Kopf, oder?
Wie schaut es denn aus mit den VC-gefundeten Unternehmen, die in diese Marktlücke reinstechen wollen? Haben die eine große Chance, gegen so einen offenen Standard, den ihr jetzt da schon über 3 Jahre angefangen habt zu etablieren, anzukommen? Oder sieht es so aus, als würde der offene Standard sich durchsetzen?
Also momentan setze ich eigentlich noch gar nichts durch, weil halt die ganz großen Börsen, die machen alle noch gar nichts, oder? Okay. Das ist ein bisschen das Problem natürlich, und du musst ja einen Netzwerkeffekt haben, oder bei so einem Standard, oder?
Aber innerhalb der Schweiz muss es ja Lösungen geben, zumindest.
Genau,
für
aber
die
haben
so dort,
die Hauptlösung momentan in der Schweiz, und das haben wir in unserer Software aus, wir haben einen offenen Standard, alles schön automatisiert, oder wie man sich das als Techie vorstellt, ja logisch, oder? Machst du Software, APIs, bla bla bla, A nach B, ganz simpel. Aber die Realität ist halt ein bisschen anders, wenn die Gegenpartei nicht mitspielt. Mhm. Eine große Börse, dann fällt alles zurück nach E-Mail und manueller Erfassung, oder? Also der größte Teil ist dann immer noch die manuelle Erfassung, oder? Also die ganzen Standards, auch wo die Leute in der Mitte sitzen, das hat sich noch nichts durchgesetzt, oder? Was wir natürlich merken, und die sind auch schon länger dabei, die Konkurrenten, wir haben jetzt keine externen Investoren, wir wollen auch keine. Natürlich ein Konkurrent irgendwie 10 Millionen raised oder so, ja, dann haben die ein bisschen mehr Marketing oder Power, das merkt man natürlich schon, oder? Dafür mal schauen, also die Burn Rate von denen ist auch ein bisschen anders, oder?
Klar.
Wir sind eigentlich profitabel, in dem, was wir auch noch Consulting nebenbei neben den Produkten machen, indem wir mal schauen, wie lange jetzt in Bear Market die Investoren bei so Zeugs noch mitspielen, oder?
Habt ihr auch gar keine VCs an Bord?
Nein. Gar keine externen Investoren, alles.
Komplett gebootstrapped.
Ja, wir haben halt ein gutes Treasury Asset oder Bitcoin. Von dem,
das hilft, sehr gut.
Keine Bedenken.
So, diesen Sommer gibt es 2 Konferenzen, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Denn als Bitcoin-Unternehmer oder zukünftiger Bitcoin-Unternehmer sind das wichtige Konferenzen, auf denen ihr euer Netzwerk erweitern könnt. Aber natürlich auch vielleicht einen Arbeitgeber finden könnt im Bitcoin-Bereich. Ich würde euch dringend empfehlen, daher auf die BTC Prag am 8. Juni für den Industry Day vorbeizukommen, wenn ihr bereits Bitcoin-Unternehmer seid, oder euch für den 9. bis 10. Juni dort anzumelden für die Konferenztage, wenn ihr eine Bitcoin-Karriere aufbauen wollt. Die ganze Konferenz dreht sich ums Career-Building im Bitcoin-Space, ist aber rein auf Englisch. Ich selbst werde auch vor Ort sein und bei einem Panel mit teilnehmen. Da geht es um Career-Building im Bitcoin und natürlich auch einen Vortrag halten, wie man seinen Fiat-Job infiltriert und dort Bitcoin unterbringt, sodass man seinen Fiat-Job zum Bitcoin-Job machen kann. Dann im September geht es auch gleich weiter mit der BTC 23 in Innsbruck. Dort findet am 14. September der Industry Day statt und vom 15. bis 17. die Konferenztage für jeden Konsumenten offen. Bringt also da bitte auch eure Freunde und Bekannte mit, denen ihr das Thema Bitcoin etwas näher bringen wollt. Das ist sozusagen das Treffen der deutschsprachigen Bitcoin-Szene. Und der Industry Day, der ist natürlich ganz besonders und da freuen wir uns sehr besonders drauf, weil der wird von uns und vom Loddy vom Sound Money Podcast kuratiert. Wir werden hier ein großartiges Programm für euch zusammenstellen. Bei beiden Konferenzen bekommt ihr mit dem Code Bitcoin-Effekt einen Rabatt und unterstützt natürlich unseren Podcast. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß!
Wir hatten vor einiger Zeit den Max Hillebrand da und der hat ja das ganze Thema Mixer und Coinjoins und ähnliches auf dem Programm und der hat gesagt, naja, wenn du als Unternehmen On-Chain-Transaktionen machst, erhältst und machst, dann bist du quasi gezwungen, um GDPR-compliant zu sein, einen Coinjoin zu nutzen, weil du ansonsten in das Problem reinläufst, dass du kriegst Geld also ne, du kriegst Bitcoin und du zahlst sie zum Beispiel an deine Mitarbeiter wieder aus, dann sind die Adressen bekannt und wenn die Adressen bekannt sind, dann kannst du sehen, wer hat von wem Geld bekommen, welche Mitarbeiter haben wie viel bekommen, wie viel ist dann wieder ins Treasury auf die Börse zum Verkaufen und so weiter gegangen und du müsstest das eigentlich alles durch den Mixer jagen, was ja dem, was ihr macht, ein bisschen diametral entgegensteht. Also die.
Nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich stimme mit ihm da überein. Also meine, gibt es noch keinen Gerichtsfall oder so, wo das wirklich bewiesen, weil da müsste eigentlich nur irgendein Kläger da sein oder der mal der ihm die Bitcoin schickt, einklagt oder der die Börse einklagt. Wäre ein spannender Fall. Aber ich sehe das eigentlich auch so und das widerspricht dem eigentlich auch nicht, weil. Meiner Meinung nach finde ich auch, On-Chain-Mixing ist unbedingt ein Must. Oder, meine, darum, wenn ich jetzt von meiner Börse A nach B schicke, bei A bin ich eh schon identifiziert und dann bin ich dann gewillt, meine Daten auch mit B zu schicken. Aber es ist wie eine Banküberweisung, oder? Wenn ich von meiner UBS zu einer deutschen Bank schicke, dann weiß das nur die UBS und die Deutsche Bank. Okay, die Swift in der Mitte oder was auch immer, das da in der Mitte sitzt. Aber nicht die ganze Welt. Und in Bitcoin ist es anders. Du hast zwar nur die On-Chain-Information, aber trotzdem sehen alle, was da läuft, oder? Oder zu meinem eigenen Wallet. Oder ich finde auch, Mixing ist eigentlich ein Must. Und dasselbe zu meinem privaten Wallet, oder? Ich kann ja dann, ich suche eigentlich immer noch einen Wasp mit Balls oder einen mit Eier. Was ich eigentlich gerne machen würde, ist, dass wenn ich von meinem Wasp eine Auszahlung kriege, dass da dazwischen ein Mixing stattfindet, oder wenn ich eine Einzahlung mache, also eins zurück vielleicht nochmal. Also ich mache eine Einzahlung zu meinem Wasp und der geht durch ein Wasabi durch. Das heißt, er kriegt einen Coinjoin und irgendeiner der Outputs geht dann zum Wasp. Na, ich muss natürlich ihm trotzdem beweisen, die Coins kommen von mir. Aber ich kann ja einfach mit meinem Input signieren, oder? Mit meiner Adresse von dem ganzen Coinjoin, die Coins sind wirklich von mir, dann werden sie gemischt und dann gehen sie zum Wasp. Alles total compliant. Gibt es überhaupt kein Problem. Wieder hängt von der Jurisdiction und vom Risikoappetit ab, oder? Aber das finde ich eigentlich der optimale Szenario, weil dann, zum Beispiel in der Schweiz, es steht nirgends im Gesetz, dass du eine Blockchain-Analyse machen musst. Es steht, du musst eine Travel-Room machen, oder nicht im Gesetz, aber in der Regulierung, dass du diesen Ownership-Proof machen musst. Deshalb fände ich das eigentlich super, wenn das mal jemand machen würde und jemand sagt, okay, ich interessiere mich für die Privatkunden von meinen Kunden. Ich interessiere mich für die Privatsphasen von mir selber, auch als Finanzunternehmen.
Und nicht das für heißt, den Regulator mal, und was der fordert.
Nochmal, um das inhaltlich zu machen, weil ich finde das super spannend. Der Vorschlag wäre quasi zu sagen, du machst den Ownership-Proof, machst du nicht für die Adresse, da wo es beim Kunden hinkommt, sondern du sagst, pass auf, ich schicke das an meinen Kunden, aber ich habe keine Ahnung, was die Adresse meines Kunden ist. Ich weiß nur, das ist der Betrag, das ist die Menge. Und statt der Output-Adresse würdest du quasi den Input des Coinjoins nehmen. Und damit quasi, und dann wüsstest du quasi nicht, auf welcher Adresse das landet.
Doch, der Finanzunternehmen oder der WASP, der weiß immer, welche Adresse ist das, oder? Das heißt, nehmen wir bei der Einlieferung, oder? Sage ich, hey, das ist meine eingehende Adresse, von da gehe ich jetzt in den Coinjoin rein und dann kommst du zu dir, oder?
Ja, aber du, also selbst, also wenn du jetzt, so wie Max uns einen Coinjoin an der Stelle erklärt hat, weiß ja nicht mal der Mixer, wem, also ne?
Weiß der Mixer weiß nicht, aber ich als Endkunde. Ich als Endkunde sagte meiner Börse, das ist eigentlich, von daher habe ich es dir geschickt. Das heißt, die Börse weiß es weiterhin. Die heißt, die Börse, die folgt der Regulierung, die sie einhalten muss. Aber der Rest von der Welt weiß es nicht.
Aber wieso? Mhm. Muss laut der Regulierung die Börse wissen, auf welcher Adresse das liegt? Oder muss die Adresse nur wissen?
Ich glaube, das Problem ist, die Börse muss ja nicht genau die Bitcoins erhalten, die auf der ursprünglichen Adresse drauf waren. Es muss nur der genaue Amount sein, der vorher auf der Adresse drauf war.
Also ich sage, ich schicke von daher, und wie das geschickt wird, alles dazwischen, ist ja nur ein technisches
Detail.
Ist
egal dann eigentlich, ja. Also ja, und natürlich auch eigentlich eine Privacy Enhancement, also Privatsphäre-Verstärkung, die ja GDPR nur zuträglich ist, sozusagen.
Also wenn wir bei dem Cash-Beispiel bleiben würden, dann wäre das ja so wie, die Bank gibt mir am Geldschalter gegen Nachweis meiner Identität, gibt die mir Cash, aber die Bank muss nicht wissen, in welche meiner Boxen ich die reingetan habe und was ich mit dem, was, ne, ob ich das Cash jetzt in meine Spardose getan habe oder in meine Brieftasche oder unter das Bett vergraben habe oder so. Also das wäre ja die Frage, ne? Wenn die
im ersten Schritt schon. Das will im ersten Schritt schon wissen.
Das ist genau die Frage. Muss die, also laut Travel Rule, muss die Bank wissen, auf welcher Adresse das Geld liegt, oder muss sie nur sicherstellen können, dass du das Geld hast?
Die Bank muss es wissen, aber Daniel muss es nicht wissen.
Genau.
Muss nicht jeder andere auch noch wissen. Darum geht es eigentlich, oder?
Also die Bank kann eigentlich beim Rein- und Raus theoretisch Mixing verwenden, solange sie halt weiß, wo die Endadresse ist, wo das Geld drauf landet oder wo es herkommt sozusagen.
Aber genau. Das müsste ich ihr als Endkunde dann quasi wieder sagen.
Genau. Die musst du aber ja sowieso. Bank, das
nicht
musst
der
ja
Rest von der Welt. Und die Bank eben, genau. Ich meine, auch jetzt oder ohne Coins, die müssen ja wissen, wohin müssen die Coins, oder?
Aber also du musst es nicht, also technisch gesehen musst du es der Bank nicht sagen, weil du kannst, das ist ja das, was Max uns zum Beispiel erzählt hat, was du bei CoinJoin machen kannst, ist, dass du quasi die Möglichkeit hast, den Input-Token und den Output-Token separat zu machen. Das heißt quasi, du als Börse gibst mir den Input-Token für den Mixer. Und dann nehme ich diesen Input-Token, um damit einen Output anzumelden. Und damit kann ich bestimmen, auf welche Adresse das Ganze geht. Mit dem Geld, was ich von dir bekommen habe, da du weißt, dass du mir den Input-Token gegeben hast, kannst du sicherstellen, dass du mir das Geld gegeben hast, ohne dass du weißt, wo ich es im Mixer hingetan habe.
Aber das ist ja ein ganz anderes Level. Das ist ja quasi, wie der Prozess im Mixing läuft. Wir sprechen ja quasi alles, was vor und nach dem Mixing ist. Das wird ja quasi über die Travel-Rule miteinander verbunden.
Aber das Spannende ist, damit kannst du mir Geld geben, ohne zu wissen, auf welche Adresse ich es habe. Und du kannst nachweisen, dass du es mir gegeben hast, ohne dass du nachweist. Und die Frage ist, ob du es darfst. Nicht.
Also genau, das ist die Frage, ne? Und das sehen wir ja auch bei Relay und bei Pocket. Also wer Relay und Pocket verwendet, der hat das ja auch schon mal gemacht. Der musste die Empfängeradresse einmal entweder bei, man kann das ja auch mit einem Extended Public Key machen, das ist quasi mit einem Extended Private Key signierst bei Pocket zum Beispiel. Und Relay hat es ja so gemacht, dass quasi der Key ja direkt auf dem Gerät drauf, also in der Software mit drin ist und damit quasi bei jeder Empfangstransaktion auch bestätigt sein kann, dass derjenige der Owner der Adresse ist. Aber dann Mixing dazwischen zu packen, rein theoretisch aus regulatorischer Perspektive der Travel Rule.
Ja, und wie gesagt, mit dem Mixing kannst du es so machen, dass du, also kannst du es aus technischer Perspektive so machen, dass du als Relay nicht weißt, auf welcher Adresse es am Ende liegt. Und trotzdem weißt, dass du das Geld an mich gegeben hast.
Also Relay muss ja wissen, an welcher Adresse es zuerst liegt, bevor sie es dann weiter transferieren.
Nee, das ist ja genau das, was Max gemeint hat. Das ist das, was du kannst, dadurch, dass du den die Stufen sind ja die. Du meldest einen beim Mixer, meldest die an, schickst die Bitcoin quasi hin und kriegst dafür ein Token. Dann kannst du von einer neuen Tor-Identität auch zum Beispiel mit diesem Token wieder hingehen und kannst den Token wieder anmelden für einen Output in der zweiten Mixerphase und dann geht quasi der Input an den Output, aber diese Verbindung zwischen von wem kommt der Input und wer hat den Output angemeldet, kann dadurch aufgehoben werden. Und das heißt, wenn du als Börse einen Input anmeldest, den Token für den Input an deinen Kunden gibst, dann kann dein Kunde hingehen und diesen Output-Token, also mit dem er ein Anrecht hat, einen Output anzumelden im Mixer, hingehen und sagen, okay, ich gebe, ne, ich spende jetzt diesen Output an meine Adresse, ohne dass die Börse weiß, auf welche Adresse der Mixer das schicken wird.
Da wäre mir jetzt nicht so sicher, ob es mit der Schweizer Vorschrift kompatibel wäre.
Aber es wäre natürlich super.
Aber das wäre der nächste Schritt, sage ich mal. Das wäre dann der ultimative. Dann weiß der Wasp selber auch nicht mehr. Ich meine, die andere Option ist einfach, okay, zuerst weiß es der Wasp, dann mache ich halt nochmal eine Runde Mixing, oder?
Klar, ja, das kannst du machen, aber dann hast du ja mehr Gebühren. Aber das wäre natürlich das ultimative Kombo-Produkt von euch.
Genau, und, aber ich sage mal so, der Vorteil ist natürlich auch, wenn der Wasp das Mixing bei sich macht, oder dann muss ich nicht eine spezielle Wallet haben, oder? Dann könnte der einfach seine Privatsphäre und die von seinem Kunden bewahren, oder? Ohne dass der Endkunde da noch ein spezielles CoinJoin-Wallet hat.
Es wäre ein Privacy-Level weniger, weil der Wasp natürlich noch weiß, auf welcher Adresse das Geld liegt.
Genau, ja.
Für den Kunden wäre es natürlich angenehm, weil er im Prinzip dann, er würde dann quasi diese Traceability brechen. Ne? Du weißt dann, du bekommst das Geld, aber und der WASP, der ja im Zweifel auch ne, mit den staatlichen Behörden zusammenarbeitet, sagen wir, du hast ein Interesse daran, dass du das Geld, was du bekommst, dann weiterverteilt, so wie wenn du Bargeld abhebst, dann ist es ja auch so, ne? Dann kann auch niemand tracken, an wen du das Bargeld, was du am Geldautomaten abgehoben hast, weiterverwendest. Das ist ja diese Cash-Äquivalenz. Und wenn du diese Cash-Äquivalenz tatsächlich haben willst, dann müsstest du ja die gleiche Situation haben. Hast du aber ja so nicht, weil wenn der Staat dann freundlich fragt, lieber was, magst du uns einmal sagen, an wen du wie viel gegeben hast und dann an welche Adresse du das gegeben hast und dann schaust du dir das auf Chainalysis oder ähnlichem an und guckst, wo sich das von dorthin probabilistisch weiterhin entwickelt hat und was damit passiert ist und dann hast du genau das Thema, dass eine Chainalysis-Aussage im Zweifel für irgendwelche Gerichtsprozesse verwendet werden kann, was du nicht hast, wenn du den Coinjoin so mit einbaust, dass der WASP nicht weiß, an welche Adresse die Bitcoin gegangen sind.
Stimmt, das wäre noch ein cooler nächster Schritt, aber ich brauche zuerst mal einen, der sich den ersten Schritt getraut, oder?
Was ist das für also, ein WASP mit Balls of Steel.
Man darf es natürlich auch nicht Mixing nennen und so weiter, oder? Da geht es dann eben um GDPR, ja, Bankgeheimnis genau. Und so weiter. So muss man es verkaufen, weil die Wörter machen einen riesen Unterschied, oder?
Mixing genau, es geht um GDPR-Compliance und ja. Also wie kannst du gleichzeitig GDPR und Travel Rule Compliance sein.
Compliance, ja.
Aber ich glaube, und die Privacy, oder wenn ich mir da so die Crypto-Wasps anschaue, also die Börsen, da, die haben so einen starken Tendenz zu Address Reuse, oder? Also, meine, nur schon da sind wir so weit entfernt von CoinJoin teilweise, oder? Also, die Basics sind meistens noch nicht mal gelöst. Also, das Interesse an On-Chain-Privatsphäre ist leider noch sehr klein, weil. Meine, als Firma ist halt einfach so, ja, du verdienst ja kein Geld damit, solange dich keiner dazu zwingt, machst du es nicht, mehr oder weniger. Das ist bei vielen so, oder? Ist ein bisschen mein Eindruck. Aber eine interessante Entwicklung ist, also wir haben jetzt immer mehr Privatbanken in der Schweiz, die Bitcoin an Bitcoin-Angeboten arbeiten oder bereits haben. Und Privatbanken interessieren sich mehr für ihre Privatsphäre und die ihrer Kunden. Mhm. Also da ist On-Chain-Privacy mehr ein Thema. Die sind jetzt nicht gerade die schnellsten natürlich, was Technologie angeht. Aber ich glaube, da kommt eher was von denen wieder, dass wir das von Krypto-Wasps erwarten können.
Und auch heute für Sie, wieder live aus der Boost-Zentrale, haben wir einige hervorragende Boosts. Und zwar einmal zu einer etwas älteren Folge mit dem Leon Siegmund, 1021 Satz vom Mixmaster. Es müssten halt mehr Leute verstehen, dass sie entweder mit Daten oder mit Geld bezahlen. Bezahlen tut man aber immer. Da ist, glaube ich, durchaus was dran. Und dann haben wir noch drei Boosts zur Folge mit Roman. Einmal vom Areon, ich hoffe, das spricht man so richtig aus. Wow, was für eine spannende und emotionale Diskussion. 4200 Satz, vielen Dank dafür. Es war in der Tat eine sehr emotionale Diskussion, aber das ist, glaube ich, auch gut. Wenn einem die Themen wichtig sind, dann wird das manchmal auch etwas hitziger. Dann haben wir 2421 Sets vom Badranger 421. Danke für das sehr bereichernde Gespräch. Danke für den sehr bereichernden Boost und Kommentar. Und dann nochmal 2000 Satz vom Christian Fröhlich. Patent könnte sich lohnen, wie bei Elon Musk, das Unternehmen damit aufbauen und dann, wenn man im Vorteil ist, Open Source. Eine schöne Kompromisslösung wahrscheinlich, zu sagen, wie kann man irgendwie beides unter einen Hut bringen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mega spannend.
Ich würd gerne nochmal ganz kurz zum Thema Unternehmen zurückgehen und wer eigentlich eure Kunden sind. Weil du bist ja ein Hardcore-Bitcoiner, Lukas. Und wir kennen es schon recht lange und du hast echt viel im Bitcoin-Space gemacht und gesehen und getan. Und jetzt habt ihr euch ja, oder du hast ja immer schon geschaut, wie kann ich meine Passion zum Beruf machen? Wie kann ich an Bitcoin Vollzeit arbeiten? Jetzt ist ja mit 21 Analytics habt ihr jetzt nicht nur Bitcoiner als Kunden, eigentlich wahrscheinlich nur ganz selten sogar Bitcoiner als Kunden, arbeitet auch nur bedingt an Bitcoin direkt. Magst du mal so ein bisschen noch erklären, es geht ja auch so ein bisschen in diese Intention rein, was du schon gesagt hast, Privatsphäre aufrechterhalten und nicht als zentrale, also keine zentrale Entität in der Mitte haben, sondern diese Idee eines offenen Protokolls auch voranzutreiben. Das sieht man, dass das Teil der Vision ist und was auch super wichtig ist. Aber wie geht ihr damit um? Wie kommuniziert ihr mit Kryptofirmen und wie gehst du als Bitcoiner damit um?
Die meisten von unseren Kunden sind eigentlich mehr traditionellen Banken, die Krypto machen oder nicht nur Bitcoin leider, sondern auch oftmals dann noch Ether und Staken und was halt immer gerade so Hype ist, oder? Da hört man nichts auf mich. aber trotzdem immer mehr traditionelle Banken oder auch ein bisschen größere Kryptounternehmen. Und also wir lizenzieren die Software an sie und die Sache ist halt oft so, viele gehen der Revolut-Approach, oder sage ich mal, Revolut, du kannst du kaufen, verkaufen, Bitcoin halten, aber nicht ein- und aussenden. Und das ist schon mal irgendwie eigentlich das Schlechteste für Bitcoin, oder? Es ist aber auch bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil das ganze Compliance-Risiko, sage ich mal, oder? Hast du nicht, wenn du nicht ein- und aussenden kannst, dann hast du keine Risiken, oder? Und das, unsere Software ermöglicht dann halt das, als nächster Schritt, das macht es für sie ein bisschen einfacher. Und natürlich, wenn man als Hardcore-Bitcoiner wäre die Welt schön, oder? Jeder hat seine eigene Wallet, jeder ist seine eigene Bank. Ich sehe es nicht so, muss ich sagen, momentan noch nicht zumindest. Vielleicht später mal mit mehr Multisig-Setups, Multisigs mit Bank und so weiter. Aber ich habe schon in manchen Podcasts erklärt, eben ich bin oder ich war die Bank, Bitcoin-Bank von meinem Vater, der 2013 Bitcoin gekauft hat. Mein Vater hat jetzt sind vermutlich 3 Jahre, seit 3 Jahren hat er E-Banking, oder? Da kannst du nicht sagen, hey, ja, hier, Bitbox, Tresor, ja, Seed aufschreiben und so weiter. Also meine, no chance. Also wenn wir wirklich jetzt mal in die Breite wollen, in die Massen, ich glaube, Adoption durch Banken ist normal. Ja. Und ich sehe die Banken 100%. Eben auch nicht als Feinde von Bitcoin, sondern eine Bank, die will einfach Geld verdienen, das ist ein Business, oder? Also für die ist, ob jetzt Bitcoin oder Schweizer Franken, zumindest bei den kleineren Banken, bei den größeren, ein bisschen anderes Thema, aber ist ja eigentlich egal, oder? Die können genau alles mit Bitcoin machen, was sie mit Schweizer Franken auch machen. Also theoretisch mal, die Regulierung lassen wir mal weg. Oder von dem her, ich glaube, die nächste große Adoption-Welle sehen wir mit Banken. Und dann, ja, mit Bitcoin erarbeiten, ich meine, die Leute, interessanterweise, ich meine, Postfinance, das wir jetzt gerade gelesen haben, das war ein Grassroots-Movement innerhalb oder ist innerhalb von der Bank, oder? Also das sind Bitcoiner innerhalb von der Bank, die das pushen. Also ich habe eigentlich viel mehr Bitcoiner zu tun.
Folge Nummer 14, glaube ich, war es, mit Martin von, wie heißt er mit Nachname noch, Martin? Von der Postfinance. Genau. Folge Nummer 14, da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, wie diese Grassroots-Bewegung innerhalb der Postfinance auch entstanden ist und was da passiert ist, ne?
Und das ist eigentlich bei allen Banken so, also das ist eigentlich fast, ist, glaube nie eine Top-Down-Entscheidung, oder? Also es ist nie der Verwaltungsrat, der sagt, jetzt machen wir Bitcoin. Nein, das sind die Leute unten, oder, die das pushen. Also bei dem her, ich arbeite immer mit Bitcoinern zusammen. Und die wollen auch immer Ein- und Auslieferung und mit eigenen Wallets etc. Cool. Und die finden, und die wollen Lightning und so weiter, aber es dauert, oder? Also wir sind, ich glaube, es geht gut voran, aber... wir sind schon relativ weit in der Schweiz und in Deutschland tut sich auch immer mehr, oder? Aber es dauert immer ein bisschen, ja.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, es muss nicht, ne, als Bitcoiner und als Pleb hat man immer so den Wunsch, dass es alles ohne Banken funktionieren wird. Und es gibt ja auch, also ich bin im Unternehmensumfeld immer wieder erstaunt, wie viele Leute einfach eine tief sitzende Verachtung für Banken haben und die sich das dann tatsächlich auch wünschen, dass das Ganze ohne Banken abläuft. Aber natürlich bieten die auch einen gewissen Service und das wird es auch in der Bitcoin-Welt Banken geben. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass die Banken das nicht exklusiv machen können. Du kannst halt trotzdem noch, du kannst jetzt halt digital Werte peer-to-peer transportieren. Und du kannst es mit der Bank machen und das hat einige Vorteile, aber du musst es halt auch nicht über die Bank machen, wenn zum Beispiel eine Bank einfach aus verschiedenen Gründen keine Option ist, weil du in einer Nationalität bist, wo Banken ein Staatsinstrument sind oder wo du einfach in einer Underbanked-Situation bist oder aus sonstigen Gründen oder bist halt insgesamt nicht darauf angewiesen. Und das erzeugt für die Banken einen Wettbewerb, dem sie halt immer gegenüberstehen. Sie müssen immer gucken, wie können sie quasi einen kompetenten Wettbewerb zu der Lösung, ich mache es einfach selbst als Peer-to-Peer, aufrechterhalten. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, der die Natur, wie die Banken das machen, schon sehr verändern wird.
Absolut. Ich meine, ich sehe ganz viele Dinge, die Banken offerieren, kann man nur mit Bitcoin gar nicht machen. Oder? Ich meine, wer gibt mir jetzt mal einen Kredit? Klar, ich kann irgendeine nicht regulierte Celsius, whatever, verwenden, aber es ist auch nicht anderes als eine nicht regulierte Bank eigentlich am Ende, oder?
Oder halt ein Privatkredit vom freundlichen Whale aus der Nachbarschaft.
Ja, könnte auch sein, aber es ist alles ein bisschen, ist ein Enabler oder sage ich eine Bank oder ist, und dann ist es dann egal, ob Schweizer Franken oder Bitcoin.
Ja. Genau. Sehr cool. Vielen Dank, Lukas, für die ganzen Insights. Ich würde sagen, zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die wir mal ganz gerne stellen oder die ich vor allem ganz gerne stelle, ist so, was waren so auf dem Weg deine Learnings? Ihr habt es komplett gebootstrapped, ohne jetzt Fremdkapital aufzunehmen. War das vielleicht etwas, was du nächstes Mal anders machen würdest? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Learnings, wo du sagst, das würde ich anderen Bitcoin-Unternehmern mit auf den Weg geben wollen?
Also Bootstrapping würde ich sicher wieder machen, wenn es geht. Also wir haben ja noch Consulting von Anfang an. Das ist eine Frage, wie kritisch ist Time to Market, oder? Macht das ein Feature mehr früher einen Unterschied? Meistens würde ich mal sagen, ist das nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, gerade in der momentanen Marktsituation ist es besser, wenn man bootstrapped ist. Sonst Learnings.
Bitcoin in der Treasury, wie geht ihr damit um?
Ja, man braucht oft einen guten Buchhalter, der es wirklich versteht. Da gibt es einen in der Schweiz, einen Bitcoin-Maxi, Hardcore-Maxi. Aber sonst ist es eigentlich relativ einfach. Also gut, einfach muss ich sagen, die Wallets sind nicht wirklich für Firmen ausgelegt, das merkt man schon. Also das, für uns geht es jetzt wie so eine Tech-Firma oder auch vielleicht die Leute, die den Podcast hören, können mit dem Elektrum umgehen, Multisigs und so weiter. Aber also die User Experience ist schon auch also sehr schlecht im Vergleich zum E-Banking oder auch wieder, sieht man da. Also, und der Treasury ist halt auch wieder das liegt halt rum, oder? Also wir machen schon Zahlungen in Bitcoin, wir zahlen unsere Contractors im Ausland alle in Bitcoin. Geht eigentlich relativ gut oder sehr gut sogar, viel schneller und viel günstiger als mit Fiat. Ja.
Und dann kauft ihr quasi, sobald ihr mit Bitcoin bezahlt habt, kauft ihr entsprechend mit Schweizer Franken den Bitcoin nach, oder? Habt ihr so eine gewisse Menge an Bitcoin im Treasury oder
ja, wir haben auch so die 3 Monatslöhne in Schweizer Franken auf der Seite und der Rest ist einfach alles in Bitcoin.
Ja, ich meine, okay. Bitcoin ist teilweise auch Operative Capital sozusagen.
Ja, also eben, ich meine, die einen Contractors, die zahlen mir auch in Bitcoin. Manchmal werden wir vom Kunden in Bitcoin bezahlt, ist aber immer noch nicht unbedingt, auch wenn eine Schweizer Bank Bitcoin anbietet, heißt das noch nicht, dass sie Rechnungen in Bitcoin zahlen können.
Das wäre ein Wunsch. Es ist auch schwer, das aus dem SAP rauszulassen, dass Currency Bitcoin meistens kein Feld.
Und genau, oder hast du kein Feld. Oder manchmal gibst du hast ein Feld und dann hast du keine 8 Nachkommastellen. Oder es gibt überall immer so. Und ich glaube, man muss ein bisschen pragmatisch sein, oder? Weil als Blepp auf Bitcoin-Twitter da ist es viel einfacher, weder, hey, ich mache eine Firma und ich muss Geld damit verdienen. Und wir machen auch Dinge, ich meine, wir machen Security Audits für Smart Contracts, oder? Und da verlieren die Leute wenigstens ihr Geld nicht, weil der Smart Contract gehackt wird, sondern weil sie auf ein dummes Projekt investiert haben. Aber ich meine, am Ende ist das so, okay, ja, wir nehmen Geld von Shitcoin, aber ich sehe da kein Problem darin, oder? Ich meine, das ist wie wenn ein Bäcker einem Shitcoin einen Brötchen verkauft. Ist ja nicht sein Business, oder?
Ja, also wenn der Kunde es haben will. Nicht,
genau, oder? Und ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch sein, weil wenn man sagt, ja, ich mache nur Business mit Bitcoin-Firmen, nur Bitcoin, Bitcoin only, ist halt der Markt schon relativ klein. Und auch weil eben die Kunden, die Banken, die wollen halt noch Shitcoin X und Shitcoin Y. Und ja, wenn man dann einfach stur bleibt, geht man am Schluss pleite. Dann hilft Bitcoin auch nicht, oder? Man kann sie das auf stimmt. den Weg zu pushen und mit der Zeit sehen, sie sehen dann auch die Zahlen, oder? Wenn 90% vom Umsatz ist Bitcoin und 10% sind die Shitcoins, sind die Shitcoins genau. gehen mehr auf als Bitcoin, dann verstehen sie das schon, oder? Aber es dauert einfach. Alles dauert immer, oder? Das ist eigentlich mein Haupttipp. Alles dauert immer viel, viel länger, als man gedacht hat. Braucht viel Geduld.
Das ist ein sehr guter Tipp. Das geht uns bei uns im Business nicht anders. Ne? Das dauert alles, man muss Dinge aufbauen. Low Time Preference. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Es war also viele spannende Diskussionen. Und von daher, ich würde sagen, bis nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, welchen Effekt Bitcoin auf Unternehmen hat. Bis dahin.
Genau, und danke, denkt an Value for Value. Wenn ihr noch keine Value for Value Apps verwendet, dann jetzt umsteigen auf Reese oder Fountain. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao zusammen.